verstanden und Herr Dekan für diese freundlichen Worte. In diesem merkwürdigen langen Bogen fehlt sogar noch ein kleiner privater Bogen. Aber der hat sich mir erst erschlossen, etwa 1992. Ich saß eines Tages an der Bootsanlegestelle an der Lahn und schaute über die Weidenhäuser Brücke und schaute auf diese alte Universität. Und plötzlich entstand in meinem Kopf eine Erinnerung, dass ich die gesamte Kindheit und die gesamte Jugendzeit über dieses Bild gesehen hatte, nämlich hinter dem Schreibtisch meines Vaters in seinem Arbeitszimmer. Ich hatte aber nie gewusst, dass es Marburg ist. So schließt sich heute für mich ein Bogen und ich bin sehr froh, dass ich heute hier stehen darf. Sehr geehrter Herr Dekan, liebe Gäste, liebe meine Damen und Herren, lassen Sie mich meinen Vortrag mit einem Zitat aus den Aufzeichnungen des Malte Lauritz Brigge von Rainer Maria Rilke eröffnen. Aber die Frau, sie war ganz in sich hineingefallen, vornüber in ihre Hände. Ich fing an, leise zu gehen, so wie ich sie gesehen hatte. Die Straße war zu leer, ihre Leere langweilte sich und zog mir den Schritt unter den Füßen weg und klappte mit ihm herum, drüben und hier und da, wie mit einem Holzschuh. Die Frau erschrak und hob sich aus sich ab. Zu schnell, zu heftig, sodass das Gesicht in den zwei Händen blieb. Ich konnte es darin liegen sehen, seine hohle Frau. Es kostete mich unendliche Anstrengung, bei diesem Gesicht zu bleiben und nicht zu schauen, was ich davon abgerissen hatte. Mir graute, das Gesicht von innen zu sehen. Aber ich fürchtete mich noch viel mehr vor dem bloßen, wunden Kopf ohne Gesicht. Ist das Gesicht? Ist die Mimik von der Leiblichkeit vom Kopf zu trennen? Gibt es einen Körper und ein irgendwie geartetes dazu? Separat von diesem oder beides verbunden und wenn verbunden, wie? Körperzeichen, Körpersprache. Das heutige Thema lässt sich sicherlich in vielen Richtungen ausdeuten. Nicht nur über den situativen Kontext, auch über unterschiedliche Generationserfahrungen und berufliche Spezialisierungen. So mögen die einen unter Ihnen bei Körperzeichen an Zeichen auf dem Körper, wie Tätowierungen, Tattoos und Ähnliches gedacht haben. Andere an Kunst durch Körper die Zeichen setzen. Ich erinnere nur an die heftig diskutierte Ausstellung Körperwelten oder die jüngste umstrittene Tanzinszenierung von Sascha Walz in Berlin mit dem Thema Körper. Wieder andere denken an Anzeichen an Körper, Anzeichen für Alterungsprozesse, Jugend und Schönheit, Krankheit oder Gebrechen. Im Kontext meines Fachgebietes, der Sprechwissenschaft, diesem Thema nachzuspüren, heißt die Frage nach der Deutbarkeit, der Eindeutigkeit der Konventionen von körperlichen Ausdrucksbewegungen zu erörtern. Es heißt, die Frage nach dem Zeichencharakter zu stellen. Unter welchen Bedingungen drückt ein Körper Verstehbares aus? Unter welchen Bedingungen spricht er? Nächste Folie. Meine Damen und Herren, lassen Sie sich dieses Bild ein wenig auf sich wirken und versuchen Sie wahrzunehmen, was Sie selber sehen und wie Sie das, was Sie sehen, auch verstehen. In dem Buch von David Kohn, Körpersprache in Beziehungen, aus dem dieses Bild entnommen ist, steht als Erklärung zu diesem Bild: Die Körpersprache dieses Paares ist negativ. Sie neigen sich weg. Es gibt keinen Blickkontakt, da beide auf ihre Teller sehen. Ihre Ellbogen drücken eine feindliche Haltung aus. Verliefe das Abendessen gut, käme sich das Paar näher, sie würden das Essen teilen, voneinander probieren, von den Tellern und lächeln. Die Frage ist, kann man solche Unterschriften zu solchen Bildern schreiben? Kann man solche Eindeutigkeiten zuordnen? Welches Recht hat man, dieses Paar als ärgerlich, sich nicht zuwendend zu bezeichnen? Das ist die Frage nach den Körperzeichen und der Körpersprache. Was sagt uns dieses Bild und wie genau ist es deutbar? Die nächste Folie bitte. Ich möchte versuchen, indem ich beschreibe, was ist der Ausdruckscharakter körperlicher Bewegungen, indem ich dann überlege, was könnte ein Zeichencharakter sein, indem ich mich dann mit Peirce's Zeichentheorie befasse und die körperlichen Ausdrucksbewegungen als Körpersprache darstelle und die Bedingungen dafür und die Beziehungen zwischen Sprache und Körpersprache benenne, möchte ich versuchen, in dieser Gliederung das Thema zu erörtern und komme am Ende natürlich auch zu einem Abschluss und einer Zusammenfassung. Der Ausdruckscharakter körperlicher Bewegungen, der Punkt 2. Das Thema hat eine unendlich lange Geschichte. Es beginnt, wie fast alles in der Rhetorik in der Antike, es beginnt bei Cicero. In der Schrift Orator, etwa 50 vor Christi, finden wir schon den Terminus körperliche Beredsamkeit, corporis eloquentia. Und wir finden auch den Terminus Körpersprache, sermo corporis. Bei Quintilian, 50 nach Christus etwa, finden wir eine ganz feste Zuschreibung von Gesten zu bestimmten Teilen der Rede. Lex gestus, eine Gebärdenregelung, die keinen Spielraum offen lässt. Die nächste Folie bitte. Diese Gebärde hat eine bestimmte Zuschreibung zu Teilen der Rede. Bei Quintilian heißt es, die allgemeinste Gebärde aber, den Mittelfinger mit dem Daumen zusammenschließen, während die drei anderen Finger entfaltet bleiben, erweist sich sowohl für den Redeanfang als brauchbar, so dann aber auch zum Erzählteil, zum Ausdruck der Bestimmtheit, jedoch dann weiter nach vorn ausholend und schließlich zum Beschuldigen und Überführen, zum Ausdruck der Schärfe und des Angriffs, denn hier kann man freier und weiter ausholen. Und so gibt es ein Repertoire von einer unendlichen Vielzahl von konkret formulierten Gebärden, die zu ganz bestimmten Teilen der Rede gehören und auch nicht geändert werden dürfen. Körpersprache, körperliche Beredsamkeit haben wir also schon in der Antike gehabt und es tradiert sich fort bis in unsere Neuzeit hinein. Modern sagen wir nonverbale Kommunikation, oder noch differenziert bei Scherer, nonverbal-vokale und nonverbal-nonvokale Kommunikation. Wir sagen extralinguale Parameter oder auch heute von Calver-Kemper unterstützt Körpersprache. Körpersprache vor allem deshalb, weil Calver-Kemper sagt, das sogenannte Nonverbale ist nicht die Negation des Verbalen. Ich möchte bei einem diffusen Begriff zunächst bleiben, nämlich bei den körperlichen Ausdrucksbewegungen. Was meine ich mit körperlichen Ausdrucksbewegungen? Es handelt sich um visuell wahrnehmbare Aspekte der Motorik, der am Sprechprozess beteiligten Personen, sogenannte Ausdrucksbewegungen, die sprechbegleitend und sprachbezogen im Gegensatz zu stimmlichen Merkmalen, aber nicht über Sprache und Sprechen vermittelt werden. Betrachtet werden hier nur solche Phänomene, die über die prozessuale Wechselhaftigkeit des Sprechens beeinflussbar und veränderbar sind, sogenannte Körperdekoration, also Kleidung, Frisur, Parfum, Schmuck, zählen nicht dazu und unberücksichtigt bleiben auch körperliche Handlungsbewegungen. Ich möchte also nicht über Holzhacken sprechen, ich möchte auch nicht über Fahrradfahren oder körperliche Bewegungen beim Kochen sprechen. Es geht hier also um alle leibhaften Ausdrucksformen im Bereich des Gesichts, der Mimik, der oberen Extremitäten, der Gestik, der Gesamtmotorik, der Kinesik, im Raum, Proxemik, die in Prozesse mündlicher Kommunikation eingebettet sind. Ausdruck ist an Veränderung gebunden. Wenn etwas statisch ist, haben wir kein Gefühl von Ausdruck, sondern ein Gefühl von Eindruck. Ausdruck ist an Veränderung gebunden und diese impliziert Bewegung mit dem Grenzfall des Inhaltens, mit dem Grenzfall der Fixierung von Stellungen. Die einzelnen Körperteile können in einer für sie spezifischen Weise bewegt werden. Die einzelnen Körperteile haben ein Bewegungspotenzial. Dabei werden aus dem Bewegungspotenzial, aus der Möglichkeit, spezifische Ausdrucksformen abgeleitet, die unter Verwendung der Bewegungsmöglichkeiten zu einem Repertoire zusammengeschlossen werden, zum Ausdrucksrepertoire. Wann können wir diese zunächst diffus beschriebenen körperlichen Ausdrucksbewegungen als Körperzeichen betrachten? Das heißt zunächst, wir müssen darauf schauen, welche Bedingungen gibt es denn, damit irgendetwas als Zeichen bestimmt werden darf. Wir sehen zum Beispiel Tierspuren im Schnee. Wir sehen das rote Ampellicht, was uns zum Anhalten aufruft. Wir sehen so eine Bewegung, wo wir den Eindruck haben, es ist nicht sehr freundlich gemeint. Und wir hören das Wort Bau. Und alle haben etwas Gemeinsames. Sie stehen für etwas anderes. Sie stehen für etwas Bezeichnetes. Sie haben eine Stellvertreterfunktion. Das heißt, die erste Minimalbedingung, dass man etwas als Zeichen bezeichnen darf, ist, dass es für etwas anderes steht. Aber gleichzeitig kann diese Zeichenhaftigkeit erst durch das Wahrnehmen von einem Gegenüber entstehen. Stellen Sie sich vor, die Aula wäre leer und ich stünde hier vorne und würde meine Muskeln nun anspannen und immer so machen. Dann könnte ich stundenlang in der leeren Aula stehen und der hätte keinen Zeichencharakter. Nur indem Sie mir zuschauen, dieser merkwürdigen Kopfdrehbewegung eine Bedeutung beimessen über einen Code, der irgendwann ausgehandelt wurde, wird diese Kopfdrehbewegung zu einem Zeichen, zu einer Verneinung. Zweite Minimalbedingung also, dass etwas ein Zeichen sein kann. Es muss der Bezug vom Zeichenbenutzer aufgebaut werden, konstituiert werden. Einem sinnlich wahrnehmbaren Phänomen muss also durch einen Empfänger über einen bestimmten Code der Zeichencharakter zugeordnet werden. Zusammengefasst kann man sagen, alles sinnlich Wahrnehmen kann als Zeichen fungieren, vorausgesetzt, es steht stellvertretend für etwas anderes und wird von Empfänger als solches aufgefasst. Somit können unter diesen Bedingungen auch alle leibhaften Ausdrucksformen Zeichencharakter tragen. Diese Überlegungen der Verknüpfung sind in einem Modell, dem sogenannten semiotischen Dreieck, zusammengefasst. Es ist ein dynamisches Zeichenmodell, das den Zusammenhang zwischen Zeichenträger, Bedeutung und Referenzobjekt herstellt. Es verbindet die Minimalbedingungen des Zeichens, dass es für etwas anderes steht und prozessual wahrgenommen werden muss. Im Grunde genommen handelt es sich um ein Bezeichnungsmodell, denn der Prozess der Verknüpfung der drei Aspekte des semiotischen Dreiecks muss vom Zeichenbenutzer zeichenextern geleistet werden. Es ist ein Bezug zur außersprachlichen Welt. Der Zeichenbenutzer erst stellt die jeweilige Bedeutungskonstitution her. Wenn Sie einmal auf die drei Ecken schauen, dann haben wir hier die Möglichkeit des Zeichenträgers, des in der Außenwelt bestehenden Referenzobjektes und der Zuordnung, was es für uns bedeuten soll. Ich komme nochmal auf mein Beispiel mit dieser Bewegung zurück. Dann haben wir einen Code und der Code sagt in unserer Kultur, es ist eine Verneinung, aber es gibt andere Kulturen, wo eine andere Bedeutung zugeordnet wird. Deshalb geht Charles Sanders Peirce, der Begründer der modernen Semiotik, modern ist allerdings an den Anfang des letzten Jahrhunderts zurückzusuchen, davon aus, dass diese Dreiecksbeziehung zu eng gefasst ist und dass man zu jeder Ecke, zu jedem Element eine stärkere Ausdifferenzierung haben muss. Peirce entwickelt eine Untergliederung für jeden einzelnen Punkt in einem Dreierschritt und nennt sie deshalb Trichotomie. Ich zeige Ihnen als nächstes eine Übersichtstabelle, die relativ schwer erfassbar ist, deshalb habe ich die einzelnen Säulen dann separat dargestellt. Nur der Gesamtzusammenhang erschließt sich nicht, wenn ich es erstmal nicht zunächst als Ganzes zeige. Seien Sie nicht traurig, wenn Sie nicht gleich alles erkennen können, es wird differenziert noch dargestellt. Wir haben hier oben diese drei Ecken des semiotischen Dreiecks, den Zeichenträger, das Referenzobjekt und die Bedeutung. Und Peirce geht davon aus, dass wir aber alle drei Parameter, alle drei Ecken stärker differenziert haben müssen, nämlich in eine Ebene der Erstheit, die eine Möglichkeit von Dingen darstellt, in eine Ebene der Zweitheit, die eine Konkretheit ausdrückt, und in eine Ebene der Drittheit, in der sich Verallgemeinerungen zeigen und in der sich Gesetzmäßigkeiten ableiten lassen. Diese Differenzierung in drei Ebenen ist besonders für die körpersprachlichen Ausdrucksbewegungen von Bedeutung, weil wir hier der Frage auf die Spur kommen, wieso gibt es solche eindeutigen Zuordnungen, zum Beispiel unter solchen Bildunterschriften, wie wir es vorhin gesehen haben, und wieso kommt uns das so falsch vor? Die nächste Folie bitte. Wir haben also hier erstmal die Darstellung der Kategorien. Kategorie der Erstheit, der Möglichkeit, Kategorie der Zweitheit, der Existenz, Kategorie der Drittheit, das Gesetz. Was bedeutet das? Wir haben in der Artikulation so einen schönen Ausdruck, der heißt Sprechausgangslage. Sprechausgangslage ist etwas, wo ich für einen konkreten Laut oder gar für eine ganze konkrete Lautung in einer spezifischen Sprache meine Artikulationswerkzeuge in eine bestimmte Position bringe, bestimmte Lippenstellung, bestimmte Zungenbewegung, bestimmte Kieferöffnungsweite, um daraus als Potentialität dann die Konkretheit, nämlich den Laut, produzieren zu können. Das heißt, in der Ebene der Erstheit ist die Möglichkeit da. Ich habe die Möglichkeit, Muskeln anzuspannen. Ich habe die Möglichkeit, einen Kopf zu drehen, ich habe die Möglichkeit, Gelenke zu kippen und aus all diesen Möglichkeiten kann später etwas Konkretes entstehen, nämlich zum Beispiel so etwas. Und das, was daraus entsteht, ist eine Konkretheit, die nur über die Potentialität der Ebene der Erstheit vorstellbar ist. Und erst wenn aus diesem, was ich immer wieder mache und was vielleicht Tausende von Menschen auch machen, erst wenn aus diesem eine Verallgemeinerung ableitbar ist, dann steckt ein Gesetz in der Ebene der Drittheit drin. Das heißt, erst dann kann ich sagen, etwas hat allgemeingültigen Charakter. Und in dieser Differenzierung zwischen der Ebene der Zweitheit und der Ebene der Drittheit steckt sozusagen das öffentliche Missverständnis. Das Missverständnis dieser Unzahl von populären Ratgebern, die uns sagen, wenn du dein Bein von links nach rechts überschlägst und dieses Bein, das Übergeschlagene, zum anderen hinweist, dann wendest du dich von dem ab und kannst dir nicht leiden und meidest den Kontakt. Aber vielleicht hat das Bein nur mal wehgetan und die Position musste gewechselt werden. Das heißt, die Nichtwahrnehmung dieser drei Ebenen oder die Nichtdiskussion über diese drei Kategorien, die führt uns zu diesen Unsäglichkeiten, die unter anderem auch mein Fachgebiet mitunter im Beruf in Verruf bringt, weil es heißt, dass das sei, was wir machen, aber das machen wir eben nicht. Die nächste Tabelle. Hier haben wir das nochmal im Einzelnen ausgeführt. Wir haben das Quali-Zeichen in der Ebene der Erstheit. Eine Qualität wird vermittelt. Im sprachlichen Bereich sagt Peirce das Gefühl von Rot. Also die Muskelspannung, die Muskellösung, die Drehbewegung, die Kippbewegung, all das, was möglich macht, dass ich dann konkrete körperliche Ausdrucksbewegungen haben kann. Das sogenannte Sinnzeichen im Bereich des Zeichenträgers, also in der ersten Säule auf der Gesamttabelle, das singuläre Zeichen, die abgrenzbare Bewegung, der ich dann auch etwas zuordnen kann und die ich auch als abgrenzbare Bewegung wahrnehmen kann. Und das sogenannte Legi-Zeichen, letztes Gesetz, also da, wo die Verallgemeinerung drunter steckt. Tausende machen in immer wieder gleichen Situationen immer wieder gleiche Bewegungen, also muss irgendwo was Bedeutsames dahinter stecken und wir vereinbaren es als Code und sagen in unserer Kultur, das heißt ja, Zustimmung. Nächste Folie bitte. Wir kommen zur zweiten Spitze des Dreiecks und kommen jetzt zur Objektrelation, also Zeichenträger zum Objekt. Da haben wir das Ikonen, das stilisierte, nicht arbiträre Bewegungsbild. Also Sie kennen zum Beispiel heute das von den Jugendlichen auf alle Generationen übertragene Zeichen. Wir telefonieren zusammen, wir rufen uns zusammen oder irgend sowas. Wir phonen nochmal, sagen auch manche dazu. Was ist es hier? Es ist ein Abbild des traditionellen alten Telefonbüros. Es ist nicht arbiträr, es ist nicht zufällig, es ist ein Abbild von irgendetwas. Und die sogenannten Ikone sind also Abbilder von Gegenständen. Eigenschaften von Gegenständen werden dargestellt. In der Ebene der Erstheit. Wir denken uns immer diese drei Ebenen wieder dazu. In der Ebene der Zweitheit, wo wir gesagt haben, es ist konkret geworden, ist eine konkrete Bewegungsveränderung als Anzeichen von etwas. Es steckt noch keine Gesetzmäßigkeit dahinter. Das heißt, wenn ich beim Essen auf meinen Teller schaue und versuche, die Gräten aus dem Fisch zu sortieren, muss ich meinem Partner, der neben mir sitzt und das Gleiche tut, nicht böse sein. Es ist nicht so, dass eine Ärgerlichkeit sein muss, sondern es ist vielleicht einfach mein Überlebenswille, dass ich die Gräten nicht verschlucken möchte. Das heißt, ich kann sehr wohl einzelne Bewegungen hier benennen und wahrnehmen, aber sie haben keinen Verallgemeinerungswert. Die Ebene der Drittheit, das Symbol. Das Symbol stellt einen Zusammenhang her zwischen dem Zeichenträger und dem Objekt. Denken Sie an unser wunderschönes, neues, nicht mehr neues, nicht wunderschönes Logo an der Universität. Das ist ein Symbol. Es bildet nicht ab. Es zeigt nicht einen Zusammenhang, sondern es bildet, es bezieht sich direkt vom Zeichenträger zum Objekt, verbindet beide und soll uns daran erinnern. Das hat Erkennungscharakter auf der Ebene der Drittheit, Verallgemeinerungscharakter. Die nächste Folie bitte. Und wir kommen in die dritte Säule der Ausgangstabelle und gehen wieder diese drei Ebenen durch. Das heißt, hier haben wir den Bestimmtheitsgrad, den semantischen Bestimmtheitsgrad. Wie viel Bestimmtheit hat eine bestimmte Bewegung, die ich beim Gegenüber wahrnehmen kann? Da gibt es so den sogenannten unmittelbaren Interpretanten. Das heißt, das, was ich sehe, ist es auch. Es steht nichts für etwas anderes. Es ist keine Stellvertreterfunktion da, sondern meine hier sprechbegleitende Bewegung ist meine sprechbegleitende Bewegung und zeigt nichts anderes als das, was Sie sehen. Und das ist nicht interpretierbar, sondern es ist einfach wahrnehmbar, aha, Frau Heilmann hat sprechbegleitende Bewegung. Die gefällt mir oder die gefällt mir nicht, das ist eine andere Sache. Aber es steckt nichts dahinter. Ich mache das nicht, weil ich Hunger habe oder so etwas. Ebene 2, ich bin im dynamischen Interpretant. Das heißt, auf Objektebene ist es schon konkret in der Ebene der Zweitheit, aber auf der Ebene der semantischen Bestimmtheit ist es immer noch offen. Es gibt noch einen großen Spielraum. Wenn ich jetzt plötzlich so machte, dann würden Sie das sehen und würden denken, aha, eben war sprechbegleitende Bewegung, das ist es nicht mehr, jetzt friert die vielleicht. Oder vielleicht fürchtet die sich vor irgendetwas. Oder vielleicht hat die Rückenschmerzen. Oder vielleicht will die ihren Hals verstecken. Das heißt, der Interpretationen sind viele offen. Aber es ist schon ein Anzeichen von etwas. Das ist schon eine Stellvertreterfunktion. Ein Hinweis auf irgendetwas, was wir für uns selbst interpretieren müssen. Es hat aber keinen Konventionalisierungsgrad. Das heißt, es ist nicht bei allen das Gleiche. In der Ebene der Drittheit haben wir in der semantischen Bestimmtheit den sogenannten finalen Interpretanten. Jetzt haben wir so etwas wie ein Argument, eine Schlussfolgerung, einen Syllogismus. Jetzt erst in der Ebene der Drittheit im Rahmen des Interpretantenbezugs haben wir erst das, was wir als Körpersprache bezeichnen dürfen, nämlich die Bestimmtheit, die Verallgemeinerung und die Eindeutigkeit, die konventionalisierte Eindeutigkeit. Wir gehen bitte nochmal zurück in die Übersichtstabelle, von der wir ausgegangen sind. Peirce hat, ich erinnere noch einmal an die drei Ecken des Zeichendreiecks. Peirce hat jede Ecke in drei Ebenen untergliedert und hat diese Ausdifferenzierung vorgenommen, von der, wie ich denke, uns jetzt schon klar geworden ist, wie wichtig und wie nützlich sie ist, dass wir sie berücksichtigen. Er verzahnt aber nun erneut diese drei Ecken im Sinne einer aufsteigenden Implikation. Das heißt, in der Ebene der Zweitheit ist die Ebene der Erstheit eingeschlossen, in der Ebene der Drittheit sind die Ebene der Zweitheit und die Ebene der Drittheit implizit mit dabei. Die Ebene der Erstheit, das sogenannte Qualizeichen, steht nur für sich, denn es ist ja sozusagen von der semantischen Bestimmtheit her die niedrigste Ebene. Und da haben wir rematisch-ikonische Qualizeichen. Also Körperbewegungen als Begleitphänomene, oder wir könnten auch sagen, es sind unselbstständige körperliche Bewegungen. Sprachlich das sogenannte Gefühl von Rot und körpersprachlich das Gefühl von Bewegung. Dann kommen wir in die Ebene der Zweitheit, also in die Ebene der sogenannten Sinnzeichen. Da ist die Ebene der Erstheit implizit. Das heißt, wir haben rematisch ikonische Sie-Zeichen. Da haben wir zum Beispiel so etwas. Was könnte das sein? Ich könnte wunderbare Alpenberge darstellen. Ich könnte aber auch Vogelflug darstellen. Ich könnte auch, dass ich gerne fliegen möchte, darstellen. Das heißt, es ist eine Potentialität, aus der die Konkretheit erst erwachsen muss. Wenn ich Hund sage, dann könnte ich eine Riesendogge meinen, aber auch ein kleines Hündchen. Semantisch ist noch keine Bestimmtheit da. Körperlich ist auch noch keine Bestimmtheit da. Obwohl wir schon in der Ebene der Sie-Zeichen sind, also schon in der Ebene der Konkretheit, was den Zeichenträger betrifft. Wir haben auch rematisch indexikalische Sie-Zeichen. Das heißt also von der Semantik her unbestimmt, aber indexikalisch unverstehbar, abgrenzbar. Das heißt, es gibt Anzeichen für irgendetwas. Wenn ich so etwas mache, dann ist das ein Anzeichen von, oh, jetzt wird sie ganz froh sein. Ist noch zu früh, ich bin nicht am Ende. Das heißt, es ist ein Anzeichen von Freude. Es ist ein Anzeichen von irgendetwas und sie interpretieren diese Anzeichen. Aber es ist in seiner semantischen Bestimmtheit noch ganz unklar. Im Gegensatz zu diesen Ratgebern, die dort schon Klarheit, vermeintliche Klarheit schaffen. Ich habe auch das dezentrische indexikalische Sie-Zeichen, das heißt, ich bin jetzt insgesamt auf die Ebene der Zweiteil gerutscht. Und das sind zum Beispiel die hochgezogenen Schultern. Der Grad der Wahrheit ist eingeschränkt. Und dann komme ich schon in die Ebene der Drittheit. In die Ebene der Legizeichen, in die Ebene der Konventionalisierung, der Vereinbarung, der Absprache sozusagen. Aber ich beginne wieder oben. Also, nochmal, das rematisch-indexikalische Sehenzeichen. Das rematisch-ikonische Legizeichen, Entschuldigung. Das heißt, ich habe hier den Telefonhörer. Es ist rematisch, es ist abbildend, es ist aber vereinbart. Das heißt, irgendwer hat es angefangen. Einer hat mal auf der Straße Hallo gemacht, Straßenbahnvorwärts vorbei. Und der andere hat verstanden, was damit gemeint war. Und dann hat es sich wie eine Welle ausgebreitet zwischen Jung und Alt. Und heute sagt man so gar nicht mehr, was man meint, sondern Mob. Und dann ist schon klar. Das heißt, es ist konventionalisiert, aber es ist das Abgebildete, es ist nicht zufällig entstanden, sonst hat einen Bezug zum Referenzobjekt. Ich habe das rematisch-indexikalische Legizeichen. Rematisch, Ebene der Erstheit, indexikalisch, Ebene der Zweiteit, Legizeichen. Wir sind ja in der dritten Ebene. Das sind zum Beispiel sogenannte deiktische Gesten, hinweisende Gesten, in der Sprache des Demonstrativpronomen. Das heißt, es ist ein Anzeichen, ein Hinweis da und dieses Anzeichen, dieser Hinweis ist konventionalisiert. Aber der Bestimmtheitsgrad ist immer noch offen. Wir kommen zur dezentisch-indexikalischen Legezeichen, da sind wir hier. Immer in der Ebene der Legezeichen. Sie kennen den imperativischen Befehl oder Sie kennen auch im religiösen Zusammenhang, dass die Pastoren in der Kirche so machen, wenn sie wollen, dass die Gemeinde aufsteht. Das ist in dieser Ebene angesiedelt. Wir haben das rematisch-symbolische Legizeichen. Ich bin immer noch hier oben in der dritten Spalte, aber jetzt bin ich hier schon in der Ebene der Drittheit. Das sind wie Oberbegriffe. Alle Begrüßungsgesten als Oberbegriff sind da hineinzufassen. Sie sehen, wir wandern nach unten, wir haben das dezentisch-symbolische Legezeichen. Da ist, ich muss mich immer mal beruhigen, auf dieser Ebene. das dezente symbolische Legezeichen. Dieser Daumen bedeutete in der Antike, ein Tier, ein Mensch, der verloren hat, durfte durchbohrt werden mit dem Schwert. Das ist ein Ikon, ein Abbild. Das Schwert fährt in den Körper. Dieses da hat es überhaupt nicht gegeben. Dieses da ist ein neuzeitliches. Es ist kein Abbild mehr. Es ist ein Symbol. Es hat schon einen Bestimmtheitswert und es ist auch konventionalisiert inzwischen. Das heißt, dieses könnte man mit dem nur dann als Ikon bezeichnen, wenn man es in Relation setzte. Aber wer weiß heute schon, dass dieses das durchbohrende Schwert war, wenn er heute so macht. Prüfung hast du toll gemacht, spitze warst du heute. Und dann kommen wir total in die Ebene der Drittheit. Der finale Interpretant, das argumentische, symbolische Legezeichen. Das heißt, jetzt haben wir den sprachlichen Syllogismus. Jetzt haben wir die Eindeutigkeit. Da allerdings muss ich die Frage stellen, ob wir je in körperlichen Ausdrucksbewegungen solche Eindeutigkeiten haben können. Ich bezweifle das. Zusammengefasst, die Ebene der Erstheit hat Begleitphänomene. Sie sind kommutativ, sie sind nicht eigenständig. Es handelt sich um Wahrnehmungsqualitäten, es handelt sich nicht um sprachliche Zeichen oder körpersprachliche Zeichen. Es handelt sich um Wahrnehmungsqualitäten, die das sind, was sie sind. Sie haben rhythmisierenden Charakter, deshalb werden sie auch Beats genannt. Das heißt, ich gliedere meinen Sprechprozess. Und sie leiten über zur Ebene der Abbildung zu den Ikonen. Die Ebene der Zweitheit ist die Ebene der Konkretheit. Die Ebene der Zweitheit kann Informationswert haben. Die Ebene kann diagnostischen Wert haben. Sie ist ganz blass, vielleicht ist ihr nicht roh. Aber die Blässe kann auch die Schönheit einfach sein. Es ist also verschieden interpretierbar. Die Ebene kann kommunikativ aufgeladen werden. Aber die Ebene steht immer für etwas anderes. Deshalb ist auf dieser Ebene die körperliche Ausdrucksbewegung mit Zeichencharakter verbunden. Aber erst die Ebene der Drittheit, die kommunikative, interaktive Ebene, die Ebene der Konventionalisierung, der Intentionalität, der Vereinbarkeit, erst diese Ebene dürfen wir als Körpersprache bezeichnen. Und diese Differenzierung ist unendlich wichtig, um die körperlichen Ausdrucksbewegungen, das immer als Oberbegriff bei den anderen zu verstehen und nicht in diese frühen Deutungen hineinzukommen und nicht in diese populären Zuweisungen zu kommen, die so viel, ich hätte fast Unrat gesagt, auflösen. Komme ich zu der Frage, gibt es Bedingungen, wir können die Folie einfach erstmal wegnehmen, danke. Zu der Frage, gibt es Bedingungen, unter denen die erfüllt sein müssen, wann körperliche Ausdrucksbewegungen als Körpersprache bezeichnet werden dürfen. Und dann gehen wir einfach von der Sprache aus. Also die körperlichen Ausdrucksbewegungen müssen die Bedingungen erfüllen, die Sprache auch erfüllt. Welche erfüllt sie? Sprache ist ein auf kognitiven Prozessen basierendes, gesellschaftlich bedingtes, historischer Entwicklung unterworfenes Mittel zum Ausdruck bzw. Austausch von Gedanken, Vorstellungen, Erkenntnissen, Erfahrungen, Informationen sowie zur Fixierung von Tradierung, von Erfahrung und Wissen. Also kurz gesagt, die Dialogizität etwas weitergeben zu können. Und wir haben eben anhand dieser Folie sehen können, dass auch die körperlichen Ausdrucksbewegungen einen hohen Grad von Dialogizität haben und Erfahrungen und Traditionen weitergeben können. Diese Eigenschaft ist also erfüllt. Linguistisch gesehen ist Sprache ein ausgeprägtes System von freigeschaffenen, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, aber konventionell überlieferten Zeichen bzw. Symbolen und Kombinationsregeln. Das heißt, es gibt eine arbiträre Konventionalität und Syntaktizität. Arbiträre Konventionalität, arbiträr also zufällig, Konventionalität vereinbart, das hatten wir schon gesagt, dass es das gibt. Syntaktizität, also die Eigenschaft, Relationen einzugehen, das müsste noch erläutert werden. Wir haben in der Sprache das Morphem als kleinste bedeutungstragende Einheit. Wir haben einen Kinemorph in der Ebene der körperlichen Ausdrucksbewegung. Das heißt, wenn ich so eine Bewegung mache und jemanden dabei vielleicht noch freundlich anschaue und vielleicht noch auf jemanden zugehe, dann wird es von dem Gegenüber als Begrüßungsgeste wahrgenommen. Das heißt, diese Geste trägt eine Bedeutung. Kinemorph. Wenn ich an dieser Geste einen Teil ändere, kriegt diese Geste eine völlig andere Bedeutung. Aber die Änderung selbst trägt keine Bedeutung, sondern sie differenziert die Bedeutung. Das heißt, das wäre das Phonem, also Kinem auf der körperlichen Ebene. Wir haben auch Allophone, beziehungsweise Allokine natürlich. Das heißt, wenn ich in dieser Hand den Daumen bei mich rübernehmen, interessiert das gar keinen, es differenziert die Bedeutung nicht und es trägt überhaupt keine Bedeutung. Und wir haben auch so etwas wie Sätze. Das heißt, indem ich mehrere Elemente auf eine Person zugehe, Schritte machen, Körper vorbeugen, Hand vorbeugen, Kopf zu wenden, Blick zu wenden und so weiter. Wenn ich das alles kombiniere, habe ich einen Satz oder eine satzfertige Aussage. Das heißt, wir haben sehr wohl die Syntaktizität, auch in den körperlichen Ausdrucksbewegungen. Diese erfüllen also auch hier die Bedingungen von Sprache. Und die Konkretheit gehört noch zur Sprache, also die Unmittelbarkeit. Die Unmittelbarkeit und Konkretheit ist vorhanden, aber wir brauchen schon mehr Kontext, sprachlichen und außersprachlichen Kontext, um die körperlichen Ausdrucksbewegungen verstehen zu können. Semiotisch hat die Sprache Systemhaftigkeit und Zeichenhaftigkeit. Und dass das beides erfüllt ist, haben wir anhand der Folie deutlich sehen können. Das heißt, alle Kriterien von Sprache sind für körperliche Ausdrucksbewegungen erfüllt. Unter diesen Bedingungen, dass sie dann auch erfüllt werden, dürfen wir also von Körpersprache reden, als einer ganz spezifischen Situation von körperlichen Ausdrucksbewegungen unter ganz spezifischen Bedingungen. In welcher Relation nun stehen Sprache und Körpersprache zueinander? Eco, Sie kennen ihn aus dem Namen der Rose wahrscheinlich, sagt eine zweite Botschaft, die sich mit der normalen Botschaft verbindet und die sogar mit anderen Mitteln kodiert wird. Wenn, wie wir gesehen haben, bestimmte körperliche Ausdrucksbewegungen als Körpersprache bezeichnet werden können, als zweite Botschaft, die sich mit der Botschaft des Verbalen verbindet, müssen auch die Dimensionen von Sprachzeichen in der Semiose erfüllt sein. Nach Morris semantische Dimension, syntaktische Dimension, pragmatische Dimension und Scherer hatte noch als viertes die dialogische Dimension hinzugefügt. In der semantischen Dimension können die körperlichen Ausdrucksbewegungen verstärken, sie können Gegenteiliges ausdrücken, das ist ja toll, sie können modifizieren und sie können substituieren. Kommst du heute mit? Das heißt, eine semantische Dimension ist voran. Eine syntaktische, das hatten wir gesehen auch. Die körperlichen Ausdrucksbewegungen segmentieren den Sprachfluss, sie synchronisieren verschiedene Kanäle und kombinieren, wie wir vorhin gesehen haben, kleinere Einheiten zu größeren, komplexeren. Die pragmatische Dimension wird in der Intentionalität erfüllt, aber auch in der Ausdrucksfunktion, Affektfunktion. Die dialogische, die vierte Dimension, besteht in der Relation zwischen Zeichen und dem dyadischen System beider Interaktionspartner. Setzen Sie sich doch am besten hierhin und dahin. Da haben wir auch die Regulationsfunktion erfüllt. Das heißt, alle Zeichenfunktionen, alle semiotischen Funktionen, die sprachliche Zeichen haben, haben offensichtlich auch bestimmte Sorte von körpersprachlichen Zeichen. Fasse ich zusammen. Die Ausgangshypothese hieß, körperliche Ausdrucksbewegungen haben Zeichencharakter. Anhand der Systematik von Peirce ließ sich nachweisen, die Ebene der Erstheit hat keine Zeichenfunktion. Sie ist kommutativ, ist nie komitativ und begleitend. Die Ebene der Zweitheit ist informativ, kommunikativ aufleitbar und diagnostisch. Die Ebene der Drittheit ist kommunikativ und diskurssteuernd. Die Ebene der Drittheit ist Körpersprache. Körperliche Ausdrucksphänomene können also deshalb als Körpersprache bezeichnet werden, weil sie Systemhaftigkeit, Semantizität, Syntaktizität, Pragmazität, Dialogizität haben. Nur wenn körperliche Ausdrucksbewegungen diesen hohen Verallgemeinerungsgrad erfüllen und nur unter dieser Bedingung ist eine überindividuelle Verstehensleistung möglich, ist Körpersprache intentional kommunikativ und konventionalisiert. Nichtsdestotrotz bleibt trotz dieser Kodifizierung eine große Mehrdimensionalität und eine hohe Verstehensambivalenz. Nächste Folie bitte. Die Aufgabe sprechwissenschaftlicher Forschung und anderer Wissenschaftsgebiete, die sich mit körpersprachlichen Ausdrucksbewegungen befassen, ist es, die Regularien der kommunikativen Funktion der körperlichen Ausdrucksbewegung durch Wahrnehmung, teilnehmende Beobachtung, Deskription, aber eben auch durch semiotische Analyse zu erforschen. Und zwar immer wieder differenziert auf der Ebene der Erstheit, auf der Ebene der Zweitheit und auf der Ebene der Drittheit. Gleichzeitig muss der Anteil körperlicher Ausdrucksbewegungen an der semantischen, syntaktischen, pragmatischen und dialogischen Sprachdimension untersucht werden. Nur dann können wir präziser als bisher wissenschaftslogisch und theoriegeleitet körperliche Ausdrucksbewegungen beschreiben und kategorisieren. Die nächste Folie bitte. Aus einem sogenannten körpersprachlichen Ratgeber mit dem wunderbaren Titel Körpersprache im beruflichen Alltag erfolgreich einsetzen, 1996, also eben gerade erst erschienen, ist dieses Bild, gegen das ja nichts zu sagen ist, aber da kommt folgende Bildunterschrift. Hier können Sie mit gutem Gewissen sagen, an mir liegt es nicht, wenn mein Chef die angemessene Distanz vermissen lässt. So sind Sie Dame im besten Sinne des Wortes, Domina, Herrin also, die dem Herrn der Schöpfung absolut ebenbürtig ist. Meine Damen und Herren, damit wir solche Bildunterschriften nicht mehr ertragen müssen und damit unsere Studierenden und alle anderen, die von uns und mit uns an Körpersprache arbeiten möchten, anders lernen, mit ihrer Körpersprache umzugehen und nicht diese unsäglichen Vereinheitlichungen haben müssen. Deshalb müssen wir in der vorgegebenen Weise mit dem Prinzip Körpersprache umgehen. Nur durch präzise, wissenschaftlich fundierte Beschreibungen sind Voraussetzungen zu schaffen, um vereinfachenden, undifferenzierten Deutungsparadigmen, die sowohl die bestehende Ambiguität als auch die hohe Verstehensambivalenz als auch den relativ geringen Grad an Kodifizierungsmöglichkeiten populistisch vernachlässigen, entgegenzuwirken. Lassen Sie mich meine Ausführungen mit einem kleinen Stück aus dem gleichen Text von Rainer-Maria Rilke beenden. Habe ich es schon gesagt? Ich lerne sehen. Ja, ich fange an, es geht noch schlecht, aber ich will meine Zeit ausnutzen. Dass es mir zum Beispiel niemals ins Bewusstsein gekommen ist, wie viele Gesichter es gibt. Es gibt eine Menge Menschen, aber noch viel mehr Gesichter, denn jeder hat mehrere. Da sind Leute, die tagen sich jahrelang. Natürlich nutzt es sich ab, es wird schmutzig. Es bricht in den Falten, es weitet sich aus wie Handschuhe, die man auf der Reise getragen hat. Da sind sparsame, einfache Leute, sie wechseln es nicht. Sie lassen es nicht einmal reinigen. Es sei gut genug, behaupten sie, und wer kann schon das Gegenteil nachweisen? Nun fragt es sich, da sie mehrere Gesichter haben, was tun sie mit den anderen? Sie heben sie auf, ihre Kinder sollen sie tragen, aber es kommt auch vor, dass ihre Hunde damit ausgehen. Weshalb auch nicht? Gesicht ist Gesicht. Andere Leute wiederum setzen ihre Gesichter schnell auf, eins nach dem anderen und tragen sie ab. Es scheint ihnen zunächst, sie hätten welche für immer. Aber sie sind kaum 40, da sind sie schon alle. Da ist schon das Letzte. Das hat natürlich seine Tragik. Sie sind nicht gewohnt, Gesichter zu schonen. Ihr Letztes ist in 8 Tagen durch. Hat Löcher, ist an vielen Stellen dünn wie Papier und da kommt dann nach und nach die Unterlage heraus, das Nichtgesicht. Und sie gehen damit um. Vielen Dank.